dann machst du in dem Moment keine Gedanken, oh, das ist ja die zweitunbeliebteste Farbe der Welt, wieso wird mir sowas geschenkt?
Food?
Hut, der Hut.
Ach, der Hut.
Hut oder Fischerhut?
Da geht es dann um Diktatur, also um eine Stildiktatur.
Brand Trust Live.
Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu unserer neuesten Folge Brand Trust Live, der erste und bisher immer noch einzige Videocast zum Thema Marke. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Wer sie nicht verpassen will, würden wir uns freuen, wenn er uns abonniert. Außerdem gibt es uns als Podcast dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt zum heutigen Thema. Es geht um das Thema Stil. Im genaueren Markenstil. Ein Thema, was uns bei Brand Trust seit Anfang sehr beschäftigt. Wir werden jetzt in der Sendung darauf eingehen, warum und was es damit auf sich hat und welche Relevanz das für Marken hat. Und wie immer dabei meine Kollegin Charlina Schröter. Und die bringen wir jetzt gleich mal in Verlegenheit. Charlina, hast du Stil?
Komplett.
Danke, das war's. Nein, erzähl. Wie siehst du Stil? Wie gehst du damit um? Ist das wichtig für dich?
Ja, also sehr
wichtig.
Was
ist es überhaupt?
Stil ist für mich die bewusste Auswahl von, jetzt wollte ich gerade sagen, von visuellen Codes, aber es ist ja gar nicht nur visuell, sondern es ist auch alles, was irgendwie was mit Geschmack zu tun hat, denke ich jetzt gerade. Also auch, welche Musik höre ich, was trinke ich gerne, was esse ich, was habe ich für Etiketten, was ist dein Verhalten? Also Stil ist für mich ein Ausdruck von meiner eigenen Haltung.
Das ist ja ein Thema, das lädt ja ein für Anekdoten, Aperçus und sonstige Zoten. Und ich glaube, es war mal wie immer Karl Lagerfeld, der gesagt hat, Mode geht, Stil bleibt. Und ich glaube, er hat auch mal gesagt, Stil hat man, wenn man ein 20 Jahre altes Foto von sich sieht und sich nicht schämt.
Oh, ja.
Wie ist es bei dir?
Ja. Oh, ich schäme mich nicht mehr seit 10 Jahren.
Bist du also früh zum Stil gekommen?
Ja, also ich glaube, schon in meinen Teenagerjahren habe ich irgendwann so damals, damals wurde das dann als BWL-Stil etikettiert gefunden. Also ich liebe einfach Hemden. Ich habe immer gerne Oxford, Button-Down. Ich weiß, dieses Hemd habe ich mir dann irgendwie von meinem ersten selbstverdienten Geld habe ich mir so ein Gant-Hemd gekauft und das hatte ich dann ewig.
Ivy League.
Ja, also ja, schon so ein bisschen College-Style auch dann. Und das hat sich jetzt so ein bisschen aufgewaschen. Also es ist nicht mehr so ganz konservativ BWL-Style, sondern ein bisschen, sag mal, weiblicher geworden. Und seit, ja, ich würde sagen, so seit 10 Jahren hat sich das sehr eingependelt auf so einen auch sehr monochromen Stil. Ich bin nicht sehr farbenfroh.
In dem Zusammenhang interessant, was beeinflusst dich in deinem Stil?
Also mich beeinflusst keine spezifische Person, aber schon eine Person nah. Und zwar so Frauen in der Geschäftswelt schaue ich mir schon ganz genau an, wie kleiden die sich. So, ich finde es schön, als gerade als Frau nicht zu verstecken, dass man eine Frau ist, auch wenn man jetzt in so klassischen, selbst wenn ich jetzt in einer Aufsichtsratssitzung bei einem DAX-Konzern sitzen würde, dass ich dann nicht sage, okay, ich muss jetzt einen schwarzen Hosenanzug anziehen, sondern eben da auch ganz bewusst zeigen kann, ich ziehe was an, was ein Mann nie anziehen könnte. Und das habe ich mir irgendwann mal zur Regel gemacht, bei, wenn ich mich ganz bewusst anziehe, zu sagen, okay, das ist die letzte Checkfrage immer, könnte das auch ein Mann anziehen?
Guter Punkt, kommen wir ja nachher gleich zur Marke, ne? Differenzieren. Ganz wichtiger Punkt für Markenstil. Ich muss differenzieren sein, jetzt in deinem Fall, was die Geschlechterrolle angeht. Da fällt mir übrigens das nächste Aperçu ein, diesmal von Giorgio Armani. Der sagte so schön, kleide dich nicht für die Position, die du hast, sondern für die du willst.
Mhm. Ja, das ist schön.
Kann man auch drüber nachdenken, was das für einen selber heißt und mal so reflektieren, ne? Wie lange sollte man in Sneakern rumlaufen und ab wann ändert sich das? Was ist der Unterschied zwischen Stil und Geschmack? Wir machen hier kurz eine Werbepause.
Ja, nein, ich überlege gerade. Ich glaube, Geschmack hast du oder hast du nicht. Aber das ist ja von außen auch beobachtbar. Und ich würde jetzt sagen, Stil differenziert sich dann darunter auf, weil du dich ja in verschiedenen Stilkategorien einordnen kannst und signalisieren kannst, ne, ich gehöre zu der und der Gruppe oder ich möchte zu der und der Gruppe gehören. Boah, ist echt eine gute Frage.
Ja, gibt es einen Zusammenhang?
Gibt
es ein, wie ist das Verhältnis, Stil und Geschmack?
Ich glaube, du kannst leichter Stil haben als Geschmack. wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Jetzt versteigst du dich aber in Thesen.
Ja.
Pass auf, wechseln wir mal kurz die Ebene. Jetzt grille ich dich ja gerade,
ja,
ne? was dich persönlich anbelangt. Jetzt merkt man vielleicht schon, auch wenn man sich selber so ein bisschen Gedanken macht, ne, wie würde ich die Frage beantworten? Es ist schon eine Aufgabe, das irgendwie für sich selber zu tun. Die weitaus größere Aufgabe ist es natürlich, das als Team für andere zu tun, also sprich für eine Marke. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt die Sendung machen, nicht um den Stil von Charlina zu zessieren, sondern reinzugehen und sagen, okay, vor welchen Herausforderungen stehen denn ganze Teams, die über den Stil einer Marke entscheiden wollen. Ich will mal das Thema so ein bisschen umreißen, was so im Tagesgeschäft immer wieder auf uns zukommt. Also es geht natürlich an der Spitze, ne? Logo, und dann spielen die ganzen großen Themen, welche Farbstellung hat eine Marke, in welcher Farbwelt befindet sie sich, welche Menschen stelle ich da, stelle ich überhaupt Menschen da, brauche ich irgendwelche besonderen Elemente, die mir so eine Spezifik verleihen, wie soll mein Showroom ausschauen, wie mein Messestand, wie meine Toilette, was serviere ich meinen Gästen, wenn sie mittags kommen, serviere ich überhaupt was, wenn ja, was, das sind ja alles Stilfragen. Ja, wie duze ich, sieze ich, welche Wortwahl, mische ich Englisch, Deutsch, bleibe ich sprachrein? Also das sind alles Fragen des Stils. Und jetzt merkt man vielleicht schon, ob jetzt eine Marke rot oder blau ist, ist nicht so sehr eine Geschmackssache. Man muss aber sagen, Geschmack ist so die Ultima Ratio in diesen Diskussionen. Das ist so die letzte Rückzugsposition. Ja? Wenn dann der Oberhäuptling, das Alpha-Tier im Gremium sagt, das gefällt mir nicht. Oder meiner Frau gefällt es wahrscheinlich nicht. Oder, ne, was da alles ist. Passiert tatsächlich. Das ist die Ultima Ratio. Also das ist so, da verlassen wir auch eine managebare Welt. Da geht es dann um Diktatur, also um eine Stildiktatur. Kann man machen, hat man halt die ganze Verantwortung und sein Team hat man entmündigt. Wenn man das aber nicht machen will, dann macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, und das ist jetzt nochmal zurückkommt auf die letzte Frage, das ganze Stilthema aus der geschmacklichen Diskussion herauszuholen. Stil, wenn man es auf den Punkt bringen will, ist eigentlich eine geschmacklose Angelegenheit. Warum? Weil Geschmack nicht entscheidend ist. Und da gibt es eben dann auch einen Unterschied, was ja sehr oft verwechselt wird, zwischen Stil und Design. Was ist der Unterschied, Charlina? Stil und Design?
Ich kann jetzt so Collins schönes Video zitieren. Ich glaube, das hat er vor 10 Jahren aufgenommen, auch hier im Living Room, wo er erzählt hat, dass Stil die Entscheidung ist, trage ich eine Krawatte oder nicht. Und Design die Entscheidung ist, welche Krawatte trage ich, nämlich die mit dem Entenmuster oder die mit dem Karo?
Ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Ich glaube, das entzerrt sehr viele Diskussionen, weil wir erleben es halt im täglichen Geschäft. Ne? Typischer Fall, Designagentur schlägt auf, Werbeagentur schlägt auf und präsentiert irgendwie ein neues Logo. Und wir sitzen dabei und staunen bis zur Fassungslosigkeit. Und dann kommt immer die Frage, ja, was hält denn Brand Trust davon? Ne? So, quält's euch oder quält's Ihnen, Herr Koch? Auf die Frage sollte man tunlichst nicht antworten, nicht nur als Brand Trust-Mitarbeiter, sondern eben auch als Verantwortlicher. Es führt zu nichts. Ne? Dann kommt irgendeiner, wenn ich sage, es gefällt mir, dann kommt irgendeiner, mir gefällt's nicht, oder der softet es ab, oder ich weiß nicht, da müssen wir unseren Oberboss fragen, aber der ist gerade nicht da. Es hilft alles nichts, sondern argumentativ und dass es auch weiter benutzt werden kann in den weiterführenden Diskussionen, ist es viel, viel besser, diese Themen eben auf Ebene des Stils zu bringen und das Ganze zu rationalisieren. Ja? Da kann man ja entscheiden, will ich mich stark differenzieren oder gar nicht? Ja? Will ich ähneln? Ne? Das ist jetzt bei deinem Beispiel vorhin, ne? Wenn du sagst, ich will mit Frauen aus der Chefetage kommunizieren und dort ernst genommen werden, dann ist es sinnvoller zu ähneln. Ja, weil man die Menschen, die einen ähneln, ernster nimmt als die, die auf brutale Differenzierung gehen. Da merkt man immer, der Irritationsmoment noch viel größer. Also das ist eine Entscheidung, die kann man rational diskutieren. Wie ähnlich will ich sein? Also wie fremdähnlich nennen wir das oder wie selbstähnlich? Also sich selbstähnlich sein, seine Spezifik betonen. Da sind wir schon beim nächsten Thema, neben der Differenzierung eben, wie spezifisch, wie eigentümlich, wie merkwürdig will ich meinen Stil eben einsetzen. Da gibt es ja so Codes in jeder Kategorie, in jeder Branche. Jetzt nehmen wir Pharma, da gibt es einen Code, der heißt Weiß. So, und das ist der Branchencode, den muss man kennen, weil dann kann man nämlich die Entscheidung treffen, will ich dem ähneln will ich in den Pharmabereich, also Kosmetik zum Beispiel, die wollen stark in diesen Apothekenkosmetik-Thema, die wollen so pharmakologische Pharma-Beweise mit in ihre Kosmetikmarke einbauen und dann werden die halt dann weißer. Ne? Dann habe ich aber eine Absicht und dann geht es nicht darum, wenn dann einer, das ist ja aber weiß, finde ich blöd. Logisch, ne? Das spielt dann einfach keine Rolle, sondern da geht es um die Absicht und wenn die Absicht ist, ich will pharmazeutischer ausschauen, dann nutze ich den Code Weiß. Wenn die Absicht ist, ich will luxuriöser wirken, obwohl ich nur eine Premium-Marke bin, dann nutze ich den Code Schwarz. Und darum geht's, ne? Also Differenzierung, Spezifik und dann muss man natürlich noch gucken, wie geht's meinem Publikum? Ne? Wen will ich ansprechen und auf welche Themen fahren die ab? Aber ich hoffe, es wird dadurch deutlich, dass hinter Stil liegt eine Aufgabe, da liegt eine Absicht, da liegt eine Strategie und nicht gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und nicht eben Design, ne? Design ist sehr kurzlebig. Ne? Jedes Design, egal wie gut es ist. Jetzt werden Ottl-Eicher-Fans schon wieder durchdrehen. Nein, Ottl-Eicher ist nicht gut. Es gibt längerlebiges Design, es gibt kurzlebigeres Design, aber Design bleibt Design wie Mode und damit kommt es und es geht auch. Ist auch völlig legitim. Es braucht ja auch Überraschen und Entwicklung und frischen Wind. Aber Stil bleibt. Unabhängig davon, welche Farben gerade in sind oder welche Art von Logos. Ne, jetzt kommen wir gleich zum ersten Aufreger. Das ist ja auch, da muss man sagen, sind Marken verantwortliche Lemminge oder selbstständig denkende Menschen, die einen Willen haben? Das ist ja vorhin mit dem Willen.
Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass diese ganze Diskussion zu rationalisieren ist so extrem wichtig, auch für die Agenturbriefings. Du hast es noch öfter erlebt als ich. Die schlimmsten Beispiele, wenn Agenturen dann ihren eigenen Geschmack reinbringen und dann merkst du auch schon so, die haben so einen bestimmten Stil, den sie dann allen Kunden aufzwängen. Und wenn du das hast, dann wird es echt gefährlich, wenn man dann nämlich einen Lemmingen-Marketing-Chef hat, der das dann vielleicht auch gar nicht checkt in dem Moment und dann einfach nur sagt, ja, schaut doch gut aus, machen wir mal. Und dann im schlimmsten Fall mit der gesamten Markenhistorie bricht und dann da was präsentieren lässt oder auch was ausstrahlt, was gut aussieht, klar, und dann auch vielleicht erstmal auf positive Resonanz stößt, aber der Marke halt überhaupt nichts bringt.
Stichwort Lemmingen, ne? Ich stelle immer wieder fest, der Hauptstilverantwortliche einer Marke ist sehr häufig der Wettbewerb. Mhm. Weil der Wettbewerb macht das und dann müssen wir das jetzt auch machen. Ja, also dieses Ähnlichkeitsthema, wir wollen eher sein wie der Wettbewerb als wie wir. Was mich zurzeit wirklich erzürnt, weil es dumm ist, ist, nehmen wir mal das Segment Automarken. Alle gehen auf 2D.
Ja, ich wusste, dass das
nicht
kommt.
Nur dort. Ja. Nicht nur dort. 2D ist der heiße Scheiß gerade, die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Jede Agentur kopiert die andere, jeder Kunde kopiert den Wettbewerb. Führt dazu Mini 2D, BMW 2D, Mercedes 2D, VW 2D. Nochmal wunderbar, ob mir die gefallen oder nicht, spielt keine Rolle. Ob mir 2D gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Sonst geht hier wirklich um das Thema Spezifik und Differenzierungskraft. Und wenn ich sehe, alle opfern ihre Spezifik mit diesen selben wirklich dümmlichen Argumenten, ja, weil es geht ja jetzt um Apps und die müssen ja auch ganz klein gut sichtbar sein. Ganz ehrlich, das haben wir schon gelernt bei Ottl-Eicher und noch vorher. Logo ist dann gut, wenn man es in den Kürbis schnitzen kann, so habe ich es mal gelernt. Und wenn ich es in den Kürbis schnitzen kann, dann kann ich es auch auf einer App darstellen. Wenn ich natürlich mich in irgendwelchen 3D-Themen aus den 90er ergangen habe, ja, und hochkomplexe, mega komplexe Logos mache, dass irgendwann der Wunsch da ist, das mal wieder zu entschlacken, ist völlig logisch, aber halt selbstähnlich. Das heißt, zur Unlust des Designers, so dass es keiner merkt, dann ist ein Logo in einer guten Entwicklung. Wenn dieser Bruch zu offensichtlich wird, dann entstehen Irritationsmomente, kognitive Dissonanzen, dann wird man empfänglich plötzlich für anderes. Und dazu kommen ja all die, die der deutschen Automobilindustrie gerade das Leben schwer machen, nämlich die aus China, machen ja genau das Gleiche.
Ja.
Ja, das heißt, ich liefere ja meine Spezifik aus, all diesen neuen Eroberern, statt dass ich meine Spezifik, die ich mir über Jahrzehnte oder Jahrhunderte angeeignet habe, betone, ja, mache ich hier diese Richtungsschwenks und das tut einer Marke nie gut. Wie gesagt, jetzt reden wir auch viel über Logo, ne? Stil ist ja weitaus mehr.
Ja. Ja.
Und es gibt ja noch viele Elemente, jetzt nicht nur Kommunikation und Werbung, was immer sehr teuer ist. Logo ist halt überall, darum machen es ja viele. Oder Packungen, ja, im FMCG-Bereich entspricht das ja mehr oder weniger der Packung. Die hast eh da, haben die Millionen von, stehen in Regalen, ist natürlich am markenprägendsten, da kann keine Werbekampagne mithalten. Drum steht es eben im Zentrum. Aber wie du richtig sagst, wir bei Brandtrust unterscheiden ja in 12 Stilelemente, jetzt nur mal auf der Stilebene. Da haben wir jetzt über Kommunikation, Design noch gar nicht geredet, mit der du natürlich auch Aufbruch zeigen kannst. Ja? Ein schönes Beispiel ist, wenn du beispielsweise deine Farbwelt veränderst und sagst, ich war vorher irgendwie auf grün und ich gehe jetzt auf dunkelgrün. Dunkelgrün ist immer luxuriöser als hellgrün. Ne? Wenn ich so ein Uptrading-Konzept habe, dann macht es einfach Sinn, sich eben diesen Codes anzunähern und die dann einfließen zu lassen. Und da muss ich mein Logo, kann ich völlig unberührt lassen, beziehungsweise ich mache kleine selbstähnliche Iterationen und verändere beispielsweise die Farbwelt oder die Fotowelt. Gib endlich mal wieder Geld aus für Fotos. Das ist oft prägender, als jetzt immer wieder das Logo zu verändern und es vor allen Dingen zu hektisch zu verändern.
Da ist halt extrem wichtig, dass, wie du sagst, dass du das bewusst auswählst. Also nicht einfach sagst, ich möchte was verändern und jetzt nehme ich halt einen anderen Grünton, sondern warum nimmst du genau diesen Grünton? Also das kann man alles herleiten. Es gibt Farbpsychologie und da nicht in die Willkür zu gehen, ich will jetzt Veränderungen ausdrücken, sondern da auch die extra Meile zu gehen und zu sagen, was will ich denn ausdrücken und was transportiert das am besten? Weil Farbe ist das Erste, was wir wahrnehmen. Egal, wo du hinschaust, du nimmst als erstes Farbe wahr. Das heißt, wenn du das änderst, hat das eine Riesenwirkung.
Weil wir gerade über Farben gesprochen haben, beliebteste Farbe der Welt?
Beliebteste
Farbe der Welt.
Ist es blau?
Ja. Und die meist gehasste Farbe der Welt? Die unbeliebteste.
Rot?
Nee, ist die zweitbeliebteste. Rot ist die zweitbeliebteste. Die unbeliebteste Farbe der Welt?
Boah, pink oder braun?
Braun?
Ja.
Und seit Barbie ist pink ganz weit oben nebenbei. Und die zweitunbeliebteste?
Oh Gott.
Er ist ganz nah dran. Orange. Was empfehlen wir Marken, die braun und orange als Markenfarben haben?
Weiß ich habe den
nicht. Der Messe ist eine der größten Luxusmarken der Welt, hat braun-orange.
Ich hatte noch nie einen, glaube ich, die orange.
Na, was empfehlen unseren Kunden? Was würdest du empfehlen?
Was würde ich empfehlen? Ich würde...
Eigentlich nichts.
Nee.
Ne? Genau. Nein, also das ist, darum wollte ich darauf hinaus. Ja. Ne? Eben wieder Stil und Geschmack. Ja? Okay, dann ist halt braun die unbeliebteste Farbe der Welt, aber es ist meine Markenfarbe. Und dann macht man halt was mit. Ja? Und dann macht man es halt besser. Dann kann man über Dosierung reden, man kann über stützende Farben reden, man kann über Kontexte reden, das kann man alles tun. Aber man muss es deshalb nicht ändern. Und zwei Marken fallen mir ein, wo braun eine ganz große Rolle spielt. Das eine ist UPS.
Oh, wollte ich auch sagen.
Der Lieferdienst,
ja.
Ne?
Ja, klar.
Die mit diesen braunen LKWs immer in der Innenstadt rumstehen. Oder eben erwähnt Hermes, die eben diesen Orange-Braun-Code haben. Und zwar seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten. Ja. Und das nicht verändert haben. Und wenn du schon mal zu Weihnachten so eine orange Hermes-Schachtel gesehen hast, dann machst du in dem Moment keine Gedanken, oh, das ist ja die zweitunbeliebteste Farbe der Welt, wieso wird mir sowas geschenkt, mag der mich nicht mehr? Sondern du wirst diese Schachtel wie ein Heiligtum behalten und nicht
ausstellen,
wegschmeißen, ausstellen, sieht man oft. Und vor allen Dingen, weil man es eben sieht, dass eben Stil, in dem Fall die Farbe, ein Ausdruck einer Bedeutung ist und das, was Hermes bedeutet, was da drin sein mag, ja, und Hochwertigkeit und Luxus und französischer Lebensstil und all diese Themen, das wird durch die Farbe repräsentiert. Und in dem Moment macht sie überhaupt keine Gedanken, ob die beliebt ist oder unbeliebt.
Klaus, ich habe dir natürlich was mitgebracht, das Überraschungsthema. Ich werde übrigens oft gefragt, ob das wirklich eine Überraschung ist, auch von unseren Kollegen, ob du es wirklich nicht vorher weißt oder ich auch nicht. Und ich kann es nur noch mal für alle Hörer und Zuschauer sagen, es ist wirklich ein Überraschungsthema. Ich habe es auch erst vor 5 Minuten geschrieben.
Also sie überrascht sich selbst.
Ich überrasche mich selbst und den Klaus auch.
Ja, so. Hat sie mich wieder erwischt, ne? Also, für unsere Podcast-Hörer, wie viele Personen bei Brandtrust besitzen eine Stanley Cup? Cup mit U geschrieben, also eine Tasse. Wahrscheinlich so ein Wärmeding. Das lässt sie mich wieder im Trüben stochern. Ich weiß es nicht. Stanley Cup, ja. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es irgend so ein Warmhalte Recap-Ding ist.
Okay, also das den Trend hast du nicht mitbekommen. Es ist eine Thermoskanne.
Sag das nicht so.
Thermoskanne. Doch, das sage ja, ich so. Das ist
doch gar
ja
nicht so,
so
schlecht.
Ja.
Hat mir doch mal als Mitarbeiter geschenkt.
Ist nicht so. Ja, jetzt pass, für alle. Jetzt, mach mal bitte jetzt eine Schätzung. Weil ich will das später überprüfen. Wir machen dann bei Brandtrust. Wie viele eine haben bei Brandtrust?
Also ich habe auch eine, 100%.
Okay, dann muss ich erst noch ein bisschen was erzählen.
Okay.
Okay, also, ich glaube nämlich nicht, dass du eine hast.
Ach so.
Ich hoffe, ich dass du keine
Thermoskanne
hast.
Ja, eine Thermoskanne. Weil die haben wir uns mal geschenkt.
Aber keine Stanley Cup.
Okay, also jetzt Stanley kommen die Feinheiten.
Nein, es wird jetzt fast jeder wissen, wovon ich spreche, außer du, glaube ich.
Das wolltest du doch.
Das wäre eigentlich spannend.
Warte mal ab,
also Stanley Cup. Stanley, eine amerikanische Marke, die es seit über 100 Jahren gibt. Die machen, wie du richtig sagst, so Thermoskannen. Und waren früher, oder bis vor 15 Jahren, hatten die stark die Zielgruppe eine Outdoor-Leute oder so Bauarbeiter, die das halt dann mitgenommen haben. Also die Funktion hält sehr lange warm oder hält auch sehr lange kalt. Also super gut isoliert. So. Und dann haben sie ein neues Modell rausgebracht, 2002, und zwar Quencher. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Quencher, Quench is the charge. The thirst.
Was?
Quench is the thirst, also still den Durst.
Ah, kannst du einfach besser Englisch als ich. Und die haben sie 2002 eingeführt und wollten sie dann 2019 schon wieder abschaffen. Und dann ist Folgendes passiert, also so die Geschichte. Eine Mutter ist Auto gefahren und dann gab es einen Unfall und das Auto ist abgebrannt. Und sie ging dann aber zurück ins Auto, nachdem es schon abgebrannt war, und hat die Stanley Cup, die Quencher, aus diesem Auto gerettet. Und da waren dann noch Eiswürfel drin. Was dann dazu geführt hat, dass der CEO, Terence Riley, ihr ein Lebensabo an Stanley Cups geschenkt hat und ein neues Auto. Und das hat dann eine Social-Media-Welle ausgelöst von einem Ausmaß, was man sich nicht vorstellen kann, weil dann ganz viele Mütter-Communities eben angefangen haben, diese Stanley Cups zu promoten und zu sagen, ja, die sind so toll und so weiter. Und dieses Modell, das hast du bestimmt schon irgendwo gesehen, Quench, da musst du dir mal anschauen. Also die haben jetzt so einen Henkel und es ist ein wirklich überdimensionierte Thermoskanne. Und es hat sich darum jetzt schon ein ganzes Universum an...
Kannst du einen Strohhalm reinstecken durch den Deckel?
Kannst du einen Strohhalm reinstecken? Ein ganzes Universum an Add-ons auch entwickelt. Das fand ich, war das Spannendste. Also diese Stanley Cup, die dann auch von ganz vielen Stars natürlich promotet wurde und so weiter.
Die alle ihr Auto abgefackelt haben.
Ist ja auch natürlich ein toller, hat ja schon auch was mit Sustainability zu tun, dass du da dann deine Getränke reinfüllst, kein Plastikzeug mehr. Und da gibt es ein Universum drum mit Lippenstifttaschen, Handytaschen, Aufhängesysteme. Also diese ganze Stanley Cup ist mittlerweile eine Handtasche geworden, die du an diesem Henkel dann trägst, und dann gibt es da wirklich locker 40 Accessoires, die du rund um diese Thermoskanne anhängen kannst, sodass du da dein ganzes Hab und Gut transportieren kannst. So, was ist jetzt aber das Interessante?
Ach so, jetzt wird es erst interessant. Okay, gut.
Pass auf, dieser Social-Media-Hype hat dazu geführt, dass Stanley, also dass die Marke ist sofort ausverkauft, wenn es neue Modelle gibt. Die gibt es mittlerweile in sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Farben. Jeder macht da so sein eigenes Identifikationsmerkmal draus. Und die hat eben von 2019 noch einem Umsatz, wo sie eben den Quencher schon wieder abschaffen wollten, bevor dieser Unfall passiert ist, 70 Millionen. Und jetzt, wie viel machen sie jetzt? Willst du raten? 750. Genau, und jetzt die große Frage, ne? Die sich aus dieser Community jetzt gebildet hat, wo ja auch die Deutungshoheit jetzt so ein bisschen zu den Konsumenten gerückt ist und jetzt ja Frauen attestieren, was diese Marke kann und macht. Die Stilfrage ist, hast du eine Stanley Cup oder nicht? Und die Designfrage ist dann, welche Stanley Cup hast du? Welche Farbe? Und die Stilfrage fand ich schon spannend, weil ich habe mir dann so einen Spaß draus gemacht, bei unseren Kolleginnen zu raten, ob sie eine Stanley Cup-Trägerin sind oder eben nicht. Und deswegen musst du jetzt schätzen, wie viele haben diese Quencher Stanley Cup? Wie viele Leute bei Brandtrust haben die?
Naja, also wir haben ja ein Quotenproblem, wir haben zu viele Frauen.
Schlimm, ja, schlimm.
Und wenn du das so erzählst, würde ich jetzt mal sagen, davon alle, also ungefähr 70%.
70% der Frauen?
Nee, alle Frauen, das macht 70% der Belegschaft, wir haben ja ungefähr 2/3 Frauen.
Okay, meine These, ich habe es nämlich auch noch nicht erfragt, meine These wäre, es gibt nur 2.
Gut, die Auflösung beim nächsten Mal, aber an der Stelle eine Frage. Bei Brandtrust ist ein ganz entscheidendes Kriterium für eine gute Markenstrategie die Glaubwürdigkeit. Glaubst du dieses Markennarrativ, was du gerade erzählt hast?
Habe ich mich auch gefragt. Es gibt dieses Video auf TikTok, glaube ich. Ich glaube es schon, ehrlich gesagt. Also ich habe es mir dann noch angeschaut. Es wirkt nicht gestaged.
wenn es aus Amerika kommt, ganz ehrlich.
Ja, ich war auch kritisch, aber also ich war auch kritisch.
Bin ich mega kritisch, mega kritisch. Schon. Du erzählst es natürlich fantastisch und es ist aber ganz ehrlich, also Amerikanern glaube ich mal gar nichts.
Naja, das Spannende ist halt schon, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln, weil du hast jetzt diesen extremen Hype und Stanley Cup als Identifikationsmerkmal. Das wird irgendwann abflachen, weil das sehen wir immer, dieser Hype ist einfach extrem.
Also Hype ist rum, wenn ich eine habe. Ja, nur dass das mal klar ist. Ja, ne? Ja. Also, was haben wir gelernt? Zum einen, Stil und Geschmack und Design sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist ein strategisches Gestaltungselement, wie gerade gesagt. Das andere ist halt, ich sag mal, untere Einstiegsebene in diese Welt. Ne? Gefällt mir nicht, sollte man tun, liegt's lassen. Wichtig ist Spezifik, Differenzierungskraft, Willensstärke, Durchsetzungswille. Und man sollte Stilistiken, am Beispiel Logo, Farbe festgemacht, über Ähnlichkeit oder Wille zur Ähnlichkeit, Wille zur Differenzierung beurteilen und nicht über Geschmack, von gar keinem, wirklich von gar keinem. Und das in einer ausdifferenzierten Form sich daran arbeiten. Und dann hat man seinen Stilrahmen, den hat man dann definiert. Und innerhalb dieses Rahmens kann man sich dann mit seinem Design wunderbar bewegen und spielen. Trägt dazu bei, dass die Marke erkennbar ist, dass sie sich selbst treu bleibt, dass sie dem Menschen eine Orientierung bietet. Und auf der anderen Seite habe ich immer wieder Aktualisierungspotenzial, Iterationspotenzial und was eben alles notwendig ist, um das auch lebendig zu halten. Aber ich mache eben keine Riesenbrüche, gehe nicht ins Risiko, bin nicht gezwungen, alles einzukassieren, was ich noch nicht verkauft habe. Und das Leben wird insgesamt erfolgreicher.
Jetzt muss ich eine Geschichte noch erzählen, die habe ich auch gestern erfahren, zum Thema Markenbildung. In dem ganzen, okay, ist ein bisschen Exkurs, aber in diesem ganzen Thema haben sie jetzt durch Neuroscience, habe ich dir auch schon mal erzählt, gibt es jetzt die Möglichkeit mit Technologien, mit so Infrarottechnologien, Gehirnströme zu messen. Ne? Welches Gehirnareal wird beim Kauf aktiviert? Und dadurch kannst du viel genauer ermitteln, was gefällt Konsumenten und hast dieses Marktforschungsproblem teilweise gelöst. Und da haben sie jetzt rausgefunden zu diesem ganzen Thema, ne, bei Stil oder auch bei Marken, der verlängerte Arm der Identität. Also ich kaufe eine Marke, um meine eigene Identität auszudrücken. Und haben das analysiert für Apple und Samsung-Nutzer. Jetzt, ich fand das so geil. Und dann haben sie die Gehirnströme gemessen bei Apple-Nutzern. Was passiert im Kopf, wenn schlecht über die Marke geredet haben? Und die haben dann darauf reagiert. Also für die war das dann ein persönlicher Pain, weil sie sich selbst angegriffen gefühlt haben, wenn die Marke angegriffen wird, weil man eben diesen verlängerten Identifikationsarm durch die Marke hat. So, was ist bei den Samsung-Nutzern passiert? Wenn schlecht über die Marke Samsung geredet wurde, keine Reaktion. Keine Reaktion. Hat nichts mit denen gemacht. So, und dann haben sie weitergetestet und haben dann gemerkt, die einzige emotionale Reaktion bei Samsung-Nutzer, die im Gehirn passiert, ist, wenn schlecht über die Marke Apple geredet wird.
Da machen wir mal eine extra Sendung zu. Mhm. Finde ich hochspannend, um mal das Niveau der Sendung wieder zu senken. Anhand des Beispiels, es gab mal eine Studie, die wollten rausfinden, gibt es eine Korrelation zwischen Verdienst und Benutzung von einer Handymarke. Und deshalb meine Frage, das war das Ergebnis der Studie, wer verdient mehr, Samsung oder Apple-Handybenutzer?
Apple. Klar.
Das war's. Wenn ihr mehr verdienen wollt, kauft euch ein iPhone.
So funktioniert's.
Brand Trust Live.
Ich finde Schnauzbart schon mal spannend.
Ja.
November.
Ist eine Stilfrage.
Ich finde, Männer schauen oft mit Schnauzbart gut aus, auch wenn sie denken, dass es nicht gut aussieht. Aber es sieht oft echt gut aus.
Es ist irgendwie provokativ, finde ich gerade. Ja.